Alles klar. Ja, vielen Dank für den Lobpreis, für die Erfrischung und den frischen und guten Klang. Danke dafür, das ist gut, dass wir diese Abwechslung haben und Ina ist ja jetzt auch eine Teamleiterin sozusagen, das ist richtig gut. Danke für die Unterstützung von Calvin und von Nora und von Jeremy. Das ist gut, dieses Team gefällt mir. Ja, die machen richtig gute Musik, auch anders, ne? Ich meine, wir haben ja sonst immer ein paar mehr Instrumente und so, aber das ist richtig gut und es macht Spaß und es ist erfrischend. Ja, heute werde ich weiter über ein Thema des des Matthäus-Evangeliums predigen. Und ich glaube, die letzte Predigt war von Nora, kann das sein, über Nicht-Sorgen. Ja, ne? Das ist ja auch Teil des der ersten Kapitel des Evangeliums von Matthäus. Nicht sorgen oder ein sorgloses Leben führen, ist das überhaupt möglich? Darüber hat Nora gepredigt. Und heute geht es weiter mit Matthäus 5, Verse 21 bis 26. Diese Verse sind Teil der Bergpredigt. Und die Bergpredigt ist ja so das zentrale, die zentrale Lehre, die auch alle, weiß ich nicht, die Ethik und Philosophie und dort wird das anerkannt. Das ist etwas Gängiges, ja, die Moral und das Gute, das ethisch richtige Leben. Moralisch richtige Leben, das hat seinen Ursprung ja oft gerade in dieser Bergpredigt. Also Jesus predigt zu den Juden. Jesus predigt zu denen, die ihm dazuhören, seine Jünger und alle möglichen Leute. Und die Bergpredigt ist ja sowas wie das Gesetz des Reiches Gottes oder die Gesetzmäßigkeiten des Reiches Gottes. Jesus greift zwar auch das mosaische Gesetz auf, aber in der Bergpredigt gibt er einen Blick darauf, den die Leute damals nicht hatten, üblicherweise zumindest. Also die Gewohnheit, das mosaische Gesetz auszulegen und auf das Leben anzuwenden, war eine andere. Und dann rechtfertigt sich Jesus gleich am Anfang sozusagen vor dem Absatz, den ich lesen werde. Er sagt nämlich in Kapitel 5, Vers 17, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, um das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Also Jesus sagt, einen Moment mal, bevor ihr denkt, ich löse das jetzt auf, erkläre ich euch, wie es eigentlich gelebt werden sollte. Ich erkläre euch die eigentliche Sicht Gottes darauf. Und warum wurde ihm das unterstellt? Also scheinbar, Jesus ist ja wie so eine kleine Rechtfertigung oder wie so ein kleiner, so eine Vorwegnahme. Ein Moment, für die denken, dass ich das Gesetz auflöse. Also Jesus tat Dinge, die interpretiert werden konnten, als würde er das Gesetz missachten. Was waren die Dinge, die in den Evangelien beschrieben werden? Jesus heilte Kranke. Und nicht nur an normalen Tagen, sondern auch am Sabbat. Jesus war mit Zöllnern und Sündern zusammen. Jesus berührte Verstoßene, Aussätzige. So, all diese Dinge waren zwar nicht explizit in den 10 Geboten Mose beschrieben, aber im mosaischen Gesetz sehr wohl. Und da tat Jesus Dinge, von denen man eigentlich dachte, dass sie verboten seien. Aussätzige berührte man nicht. Am Sabbat, in Anführungsstriche, heilte man auch nicht. Man gab sich nicht mit Zöllnern ab und mit Sündern, von denen man ganz genau wusste, die führen nicht ein gottesfürchtiges Leben. Und das tat Jesus. Und er sagt, das Gesetz, das ihr meint zu kennen, das löse ich nicht auf, sondern ich bin gekommen, um es zu erfüllen, um es zu tun. Und das hat sicherlich einige Leute vor Unverständnis gestellt. Er zeigt, und das lesen wir gleich in dem Abschnitt, dass, was wahre Gerechtigkeit vor Gott bedeutet. Und das sagt er auch kurz vorher, und zwar in Vers, Kapitel 5, Vers 20. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel kommen. Jesus sagt also, wenn ihr nicht wesentlich weitaus gerechter seid als die, die unter euch als die Gerechtesten gelten, dann habt ihr ein Problem. Dann werdet ihr das Reich der Himmel oder das Reich Gottes gar nicht sehen. Und ich denke mal, dass damals wie heute ganz viele Leute damit überhaupt nichts anfangen können. Das ist wie, naja, ich meine, wie soll das gehen? Ich habe mal vor einiger Zeit mit 10 Klässlern im Religionsunterricht die Bergpredigt, das ist so Thema in der 10. Klasse im Religionsunterricht, die Person Jesu, was hat Jesus getan, was hat er gelehrt und so weiter. Und wir haben tatsächlich auch die Bergpredigt mal ein bisschen auseinandergenommen und die Seligpreisungen, okay, das passt ja so in vielerlei Hinsicht zu unserem heutigen Menschenbild. Also, wer Gerechtigkeit will oder wer nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, der wird sie bekommen. Natürlich. Also heute ist es normal oder ich sag mal, hat sich etabliert, es ist weitläufig anerkannt, dass man sich für Arme einsetzt, dass man Gerechtigkeit schaffen will, Friede für die Welt. Ja? Das passt voll in unser Denken, ja. Aber dann gibt es da so ein paar andere Verse. Wer eine Frau anschaut und sie begehrt, der bricht die Ehe. Oh. Oder andere Verse, die so richtig gegen unser heutiges Menschenbild, gegen unsere heutigen Moralvorstellungen angehen. Und die Schüler lesen sich das so durch. Ja, was will uns der Autor, der Dichter wohl damit sagen? Ne? Und also manche haben einfach nur den Kopf geschüttelt und sagten, also wie weltfremd ist das eigentlich? Wie soll das gehen? Das ist doch, was sind das für Ansprüche, die hier an den Menschen gestellt werden? Ja? In der Bergpredigt. Was ist das für eine hohe Moralvorstellung? Keiner kann das. Das ist doch nicht realistisch. Ja? Und ich denke, damals haben Leute ähnlich gedacht, jedoch aus einer etwas anderen Perspektive. Jesus sagt, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit über die hinausgeht, die die Schriftgelehrten und Pharisäer zeigen, dann werdet ihr nicht in das Reich Gottes eingehen. Und jetzt geht er auf verschiedene Gesetze ein. Und das Gesetz, also die mosaischen Gesetze, und er legt sie sozusagen neu aus. Das Gesetz, das er ab Vers 21 anspricht, heißt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird dem Gericht verfallen sein. So erstmal, also das Gesetz der 10 Gebote, du sollst nicht töten, das kennt man. Das ist auch nicht ganz so schwer einzuhalten. Also in der Regel töten normale Menschen nicht andere Menschen. Das passiert natürlich immer wieder, vor allem in Zeiten des Krieges und so weiter. Aber du sollst nicht töten, ist eins der Gesetze, wo die meisten Menschen, behaupte ich mal, sagen können, naja, das schließlich und endlich wird ja wohl gelingen. Ne? Da machen wir uns unsere Hände nicht schmutzig. Wir töten einander nicht. Und Wahrscheinlich haben die meisten auch damals Genugtuung gefühlt, als sie gehört haben, na endlich mal ein Gesetz, das wir alle einhalten können. Ne? Das ist ja kein Problem. Aber, und dann kommt wie immer Jesus und zeigt uns das aus einer ganz anderen Perspektive. Und ich lese den Abschnitt bis 26. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder ohne Ursache zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter ausliefert und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergibt und du ins Gefängnis geworfen wirst. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Groschen bezahlt hast. Also in diesem Text geht es weniger um das Töten selbst, sondern es geht eher um viel subtilere Dinge. Und deshalb heißt meine Predigt auch so, es geht im Endeffekt um die Versöhnung. Und das ist der positive Teil dieser Lehre. Versöhnung. Erst einmal, wo Versöhnung geschieht oder geschehen ist, muss vorher was anderes da gewesen sein. Nämlich, logischerweise, Feindschaft oder Hass oder Unzufriedenheit. Und die Abstufung in die immer feineren Gefühlslagen, die Zwietracht oder die Uneinheit schaffen können zwischen Menschen, die ist wahrscheinlich noch sehr, sehr weit tiefer, ne? Also wo es dann wirklich um Gefühle geht, um Gefühlsregungen, um Abneigungen oder was auch immer. Und Jesus ist hier relativ gründlich, was das angeht. Also es geht um Versöhnung. Und wo Versöhnung gewesen ist, da war vorher Unfriede oder Feindschaft zwischen Menschen. Es geht aber auch um die Konsequenzen von Feindschaft oder von Hass. Und die eine Konsequenz, die hier genannt wird, ist zum Beispiel eine zerstörte Beziehung. Beziehungen sind nicht intakt. Andere Konsequenzen von übler Nachrede, Abwertung oder Geringschätzung ist Schuld. Wir werden nachher auch sehen, warum das mit Schuld zu tun hat. Und wo Schuld ist, da muss auch etwas bezahlt werden. Ihr kennt diese netten Briefe, die ab und zu kommen mit so einem schönen Foto von euch irgendwo auf der Straße. Da wollte unbedingt jemand, was weiß ich, ein nettes Foto von euch machen. Und weil er das so schön fand, hat er euch das auch zugeschickt. Und meistens ist das ein teures Foto, da steht dann ein Preis drunter. Und das ist eine Schuld, das ist ein Preis, den du begleichen musst. Also wir alle kennen das Gefühl von Schuld, zumindest auf dieser Ebene des Gesetzes. Schuld muss beglichen werden. Ja? Bist du jemandem etwas schuldig, zum Beispiel weil du eine Straftat begangen hast oder irgendwie gesetzeswidrig gehandelt hast, dann begleichst du das. Es gibt natürlich auch die Freiheitsstrafe. Auch da stehst du in der Schuld des Gesetzes, deine freie Zeit zu opfern. Du gibst dem Staat deine freie Zeit. Gestern erst lief bei Kika, so, ne, kennt man vielleicht noch, eine Reportage über also Leute, die im Knast sitzen. Ja, ne? Und meine Kinder schauen sich das so an, wir saßen da zusammen und dann ging der Sprecher, Checker Tobi, falls man den so kennt hier, der ging da rein in dieses Gefängnis und dann durfte er so einmal in die Rolle des Gesetzesbrechers oder des Straftäters schlüpfen und in so eine Zelle gehen und da mal ein bisschen sitzen. Und dann ging er so rein, die Tür wurde geöffnet Und die erste Reaktion meiner Kinder war, boah, wie cool, da ist ein Fernseher, das ist ein Zimmer für dich, Bett, eigene Toilette und so weiter. Ist ja gar nicht so schlecht. Ne? Und dann saß der da so, ne, also er hatte seine Klamotten sogar mit in der Kiste, so wie das bei Straftätern ist. Die Tür wurde abgeschlossen und ich weiß nicht, wie lange er da saß, vielleicht 10 Minuten oder so, aber es machte ihm keinen Spaß irgendwie. Das war dann doch nicht so cool. Und er sagt, irgendwie fühlt sich das bedrückend an, weil du gar nicht selber wieder aufschließen darfst. Du kannst nicht einfach raus und reingehen. Also du opferst deine Freizeit. Du stehst in der Schuld des Staates. Der Staat sagt hier, einen Moment, dafür wirst du uns etwas bezahlen, für das, was du getan hast. So, und wenn es um Versöhnung geht, geht es auch immer um Schuld. Und Jesus legt hier einen Maßstab an. Er legt in diesen Versen einen Maßstab an. Der Maßstab, den die Leute damals kannten, die Juden, das war das mosaische Gesetz, das war das Gesetz und die Propheten. Und dieser Maßstab war ziemlich hoch. Sogar so hoch, dass eigentlich die meisten, zumindest von dem, was sie dachten und was sie selber sahen, diesen Maßstab nicht erfüllen konnten. Deswegen gab es die Opferungen. Wenn man sich schuldig fühlte, wenn man etwas getan hatte, was dem Gesetz, das Gesetz brach, ging man hin und opferte etwas, um seine Schuld wegzuschieben. Um jemand anderes dafür bezahlen zu lassen, nämlich das Tier, das geopfert wurde. Das Tier musste zumindest dem Gesetz nach für das bezahlen, was du getan hattest. Es wurde also getötet. Und dieser Maßstab, der war relativ hoch. Es gab eine Menge Leute, die dachten, sie würden das alles einhalten. Ne? Sogar Paulus sagt von sich, dass er ziemlich gut darin war. Er lobt sich an einer Stelle, ich weiß gar nicht, wo das steht, in Korinther, und sagt, ich glaube, er sagt, dem Gesetz nach untadelig oder so. Ne? Also der reiche Jüngling, dem Jesus begegnet und der fragt, Jesus, was muss ich tun, um ins Reich der Himmel, um gerettet zu werden? So, ne? Ich will irgendwie, habe ich das Gefühl, es reicht nicht. Und dann sagt Jesus, ja, lebe nach dem Geboten und tue alles, was recht und Ordnung ist. Und dann sagt der reiche Jüngling, das habe ich ja alles getan von Jugend auf. Also er hat da keine wirkliche Schuld empfunden. Ne? Das schien so, als würde er wirklich alles eingehalten zu haben. Also es gab sicher Menschen, die dachten, ja, ich halte das Gesetz eigentlich ziemlich gut. Aber Jesus macht jetzt hier, setzt einen anderen Maßstab an. Er verändert die Maßeinheit sozusagen. Er legt ein anderes Metermaß an und zeigt, dass die Hürden ganz andere sind als die, die man eigentlich meinte zu kennen. So, und dann damit beginnt er in Vers 22. Ich aber sage euch, und das ist sozusagen ein Zusatz, der hineinkommt. Wer seinen Bruder ohne Ursache zürnt, der wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Racker, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Und wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wir haben hier eine Steigerung drin. Wir haben hier verschiedene Ebenen des Gerichtes drin. Es ist also nicht pauschal, sondern es gibt eine Abstufung sozusagen oder eine Unterteilung. Und erst einmal geht es um, dass Jesus sagt, wer seinen Bruder ohne Ursache zürnt. Also es geht um das Zürnen, das ist hier sicher das zentrale Wort. Zorn scheint, also Jesus sagt, das Töten hängt mit Zorn zusammen. Ich glaube, jedem, der darüber nachdenkt, ist klar, du würdest niemals etwas oder jemanden töten, auf das du vorher nicht wütend gewesen bist. Nicht wahr? was du nicht hast, das tötest du nicht. Aber was du hast, was du verabscheust, das könntest du theoretisch auch töten. Also Hass und Abscheu, Zorn sind Voraussetzungen. Jesus sagt, wir gehen an die Quellen oder an die Ursache, an die Wurzel, an die Voraussetzung. Das ohne Ursache, es gibt Ausleger, die sagen, dieses ohne Ursache wurde später hinzugefügt. Also man könnte sich das theoretisch auch wegdenken, wobei da ist man sich wohl nicht einig. Vielleicht gibt es auch Urtexte, in denen dieses ohne Ursache schon steht. Aber es mildert das etwas ab, auf jeden Fall. Wenn du deinem Bruder ohne Ursache zürnst, also mildert das etwas ab, nicht pauschal Zorn, sondern ohne Ursache. Kommt uns vielleicht etwas zugute. Der Bruder, wer ist denn der Bruder? Man denkt, naja, vielleicht meinen die damit Glaubensbrüder. Bruder meint übrigens auch alle Menschen, also für die, beziehungsweise da sind Frauen genauso mit einbezogen, das war in der Kultur üblich, dass man die Brüder sozusagen als verallgemeinerter Begriff für alle Anwesenden oder für auch die Frauen benutzte. Also Bruder, die Bedeutung, die Menschen damals unter Bruder verstanden, war ein Mensch, mit dem du etwas gemeinsam hast. Und dabei ging man zum Beispiel davon aus, entweder die gemeinsame Nationalität, also du kommst aus dem gleichen Volk, oder der gemeinsame Glaube. Ne? Und möglicherweise, also Jesus bezieht natürlich hier auch die Zukunft mit ein. Und das heißt, die Gemeinde, in der wir ja alle Geschwister sind, wird hier schon ein bisschen vorweggenommen. Aber wahrscheinlich verstanden die Leute damals unter Bruder jemand, der die gleiche Nationalität hat. Also nicht der leibliche Bruder, nicht nur der, der den gleichen Glauben hat, sondern der, der die gleiche Nationalität hat. Der etwas mit dir gemeinsam hat, der Bruder. Und wenn man es ganz weit fasst, sind alle Brüder und Schwestern, alle Geschwister, alle Menschen, weil wir alle mit anderen Menschen etwas gemeinsam haben. Wir sind Menschen. Spätestens seit der Französischen Revolution ist das auch die Maxime der neuen Welt, wie auch immer, Brüderlichkeit, Gleichheit, Freiheit für alle. Wir sind alle Brüder und Schwestern. Also wir haben was gemeinsam. Und der geringste gemeinsame Nenner ist, wir sind alle Menschen. Das bringt uns alle auf eine Ebene. Wir alle stehen auf einer Ebene, egal wie du in deinem sonstigen Leben aufgestellt bist, ob du reich oder arm bist, ob du begabt oder unbegabt bist, ob du klug oder dumm bist, wenn man das so nennen darf. Völlig egal. Wir alle haben was gemeinsam. Das bringt uns auf eine Ebene. Das ist die Grundvoraussetzung, das ist die Grundannahme, die Jesus hier vorweglegt. Er sagt, ihr sitzt alle im gleichen Boot. Ihr seid alle auf einer Ebene. Und dann sagt er, wer also zürnt, seinem Bruder zürnt, wütend über ihn ist, wird dem Gericht verfallen sein. Was ist das Gericht? Das Gericht ist, könnte eine tatsächlich judikative Instanz sein, also sowas wie hier, was in jedem Land da ist, was auch damals bei den Juden da war, also eine Instanz, die tatsächlich über Recht und Unrecht entscheidet, wo ein Richter ist, entschieden wird, ob jemand etwas bestraft wird für etwas. Also das könnte damit gemeint sein, das kannte auf jeden Fall jeder, auch damals, genauso wie heute. Aber sehr wahrscheinlich nimmt er hier auf ein Gericht Bezug, das nicht von Menschen gemacht ist. Warum? Bei dem ersten Vers, Ich sage, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, wer tötet, der wird vor das Gericht gezogen. Dieser Vers bezieht sich auf das Mosaische Gesetz. Und da gab es wirklich ein Strafrecht, das angewandt wurde. Das heißt, wenn jemand getötet wurde, was war die Strafe dafür? Er wurde getötet. Der Mörder wurde selbst getötet. Das war die normale Strafe für einen Mord. Also wir sprechen nicht von es gab ja auch anderes Töten, vor allem im Alten Testament. Es gab Kriege, es gab Anordnungen von Gott. Hier sprechen wir wirklich von ungerechtem Töten. Von Töten aus Böswilligkeit oder aus schlechten Motiven. Die Strafe dafür war, du wurdest getötet. Du wurdest gesteinigt, was auch immer. Ne? Das war die völlig unumstrittene Strafe und jeder Jude wusste das. Und wahrscheinlich hatten Juden das auch schon mal miterlebt irgendwie, dass Leute getötet wurden vom Gericht, also zum Tode verurteilt wurden, meine ich. Ne? Und hier in dem Vers geht Jesus aber woanders hin. Er bewegt sich weg von dem tatsächlich menschlichen Gericht hin zu einem Gericht, das etwas verurteilt, was eigentlich kein menschliches Gericht verurteilen kann. Es gibt kein Gericht auf dieser Welt, das dich wegen deiner Emotionen verurteilen kann, richtig? Niemand, kein Richter, kein Ankläger oder Staatsanwalt kann dich richten hier in Deutschland wegen deiner Gefühle. Wegen deiner, was weiß ich, Beziehungen oder deiner Sicht auf Beziehungen mit anderen Menschen. Das entgeht jeglichem Gericht hier auf unserer Welt. Und deswegen kann Jesus damit nicht gemeint haben, was für die Juden damals vielleicht etwas komisch erschien, möglicherweise, für uns heute auch. Es gibt ein Gericht, das nach ganz anderen Maßstäben urteilt. Und das ist der höchste Richter. Jesus bezieht sich hier auf das Gericht Gottes, auf das Urteilen des höchsten aller Richter. Und dieser Richter schaut scheinbar nicht nur auf das, was wir tun oder was unsere Taten sind, sondern auch darauf, was wir fühlen und was wir denken. Und wir kennen den Vers, den Samuel sagt, als er den König David salbt, der damals noch ein Teenie war und eigentlich all seinen Brüdern nachstand, eigentlich rein menschlich gesehen, gar nicht prädestiniert war, für ein König zu sein. Samuel sagt, Gott schaut nicht auf das, was vor Augen ist, sondern er sieht das Herz. Gott sieht das Herz. Und das ist ein anderer Blick. Dann werden plötzlich ganz andere Dinge wichtig. Und Zorn spielt da plötzlich eine wichtige Rolle. Nicht so sehr die Tat. Die Tat ist oft nur das Resultat, die Frucht davon. Jesus spricht hier vom Zorn. Und dann heißt es weiter, wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Raka ist, also Raka kennt man heute sogar noch, ne? Gibt es auch in unserem Sprachgebrauch noch so ein bisschen, ab und zu kommt das vor, du Raka oder so, ne? Ist aber eher so eine Verniedlichungsform für kleiner Schlingel oder so. Raka war damals auch eine sehr übliche Bezeichnung, die nicht besonders übel war, also ein nicht besonders starker Ausdruck für du, was weiß ich, Hohlkopf. Ne? Eigentlich heißt das hohl oder leer, ein Typ, der leer ist. Ne? Das heißt Raka, du Hohlkopf im Prinzip. Ne? Ist aber eigentlich nichts Wildes, wurde wahrscheinlich sehr oft gebraucht für alle möglichen Situationen. Aber Jesus sagt, wer sagt du Raka zu seinem Bruder, der ist dem Hohen Rat verfallen. Und der Hohe Rat war der Sanhedrin, wenn ich das richtig ausspreche, war ein Rat, den wir auch aus anderen Stellen in der Bibel kennen, Mitglieder waren da zwischen 70 und 72. Und die versammelten sich bei besonders schlimmen Vergehen. Zum Beispiel bei Jesu Kreuzigung wissen wir, dass er vor den Hohen Rat gebracht wurde. Oder bei der Steinigung von Stephanus, wenn ich mich nicht täusche, glaube ich auch. Er war auch vor dem Hohen Rat, musste sich dort rechtfertigen. Also da sitzen dann 70 Männer, wenn sie denn vollständig waren, und hören sich den Fall an. Und es war ganz schön bedrückend, nehme ich mal an, für die, die vor dem Hohen Rat standen. Und dem Hohen Rat war es erlaubt, als einzige Instanz wahrscheinlich, eine Steinigung als Todesurteil zu verhängen. Es gab wahrscheinlich noch andere Formen der Todesstrafe, aber der Hohe Rat durfte die Steinigung zum Tode verhängen. Und diese Instanz war, also dieses Gericht war wahrscheinlich so mit das Heftigste, wo man eigentlich nie als normaler Bürger hin wollte. Und Jesus sagt, wer zu seinem Bruder sagt, du Racker, diese beiläufige Bemerkung, dieses Geringschätzige, der ist dem Hohen Rat verfallen. Also eine Steigerung ist hier schon ein. Erst der Zorn, dann die ersten Worte, die meinem Zorn oder meiner, und wir merken hier, Zorn ist vielleicht nicht unbedingt das vor Wut Rasen. Zorn kann auch ein sehr subtiles Gefühl sein, möglicherweise. Aber dieses Racker, das kommt schnell über die Lippen. Du, was weiß ich, was würden wir heute sagen, du Idiot. Oder ach, Spinner. Ja? Das ist etwas, was uns so schnell über die Lippen kommt, da denken wir noch nicht mehr drüber nach. Vielleicht sagen wir das auch über uns selbst. Ach, ich Idiot. Ich Spinner. Ich Penner. Ja? Vielleicht sagen wir das so ganz schnell, ohne drüber nachzudenken. Und das Ausmaß dessen ist uns überhaupt nicht bewusst. Und dann heißt es weiter, wer sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Also du Narr, Narr ist heißt im Hebräischen Nabal. Vielleicht kennt ihr den Namen aus der Bibel. Der wird sogar für einen Menschen, also als Name erwähnt. Und zwar der Mann von Abigail, die dann später König Davids Frau wurde. Damals war er noch nicht König. Der hieß Narr. Und er wird sogar charakterisiert in der Geschichte, wo David auf ihn trifft. Und es war ein sehr gottloser Mensch, der nicht weise nachdachte und Entscheidungen traf. Ein hoffnungslos gottloser Mensch. Das ist ein Narr. Und so wird auch Nabal beschrieben, der Mann von Abigail. Der dann später übrigens stirbt aufgrund seiner Dummheit in Bezug, nicht weil er einfach intellektuell nicht ganz auf der Höhe war, nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen, sondern weil er eine Entscheidung traf, die ihn am Ende das Leben kostete. Er wollte nämlich David, der Frau von Nabal, Schutz gewährte und die Schafe und so weiter, auf all das aufpasste mit seinen Männern, eigentlich eine sehr gute Tat, diese Tat wollte er mit Bösem vergelten. Oder wollte sie nicht honorieren. Und da sagte David, Moment mal, was ist das für ein Typ? Den bringe ich um. Und machte sich schon bereit. Und dann hielt Gott durch die Frau von Nabal ihn auf und sagte, tu das nicht. Bring keine Schuld auf dich. So, und später starb dann dieser Nabal an einer anderen Ursache. Aber aufgrund seiner Unweisheit, und die Frau sagte das, sie beschrieb ihn als so einen. Mein Mann ist ein Narr, ein sehr, so wie er heißt, so ist er. Ne? Sprache schafft in diesem Fall wirklich Realität. Oder Realität wird durch Sprache abgebildet, auch so rum. Ne? Aber Narr ist die Bezeichnung für einen hoffnungslosen Fall. der nicht nur intellektuell nicht unbedingt sehr ausgebildet ist, sondern auch gottlos ist, wo Gott keine Hoffnung, wo du sagst, Gott, du brauchst mit dem gar nicht mehr rechnen, der ist total verloren. Und das ist heftig, ja. Das ist heftig. Und Jesus sagt, allein die Bezeichnung eines Menschen mit du Narr, du hoffnungsloser Fall, aus dir wird niemals etwas, die ist des höllischen Feuers würdig. Und das höllische Feuer ist, der Begriff hier heißt Gehenna und ist eine griechische Übersetzung des hebräischen Wortes, das benutzt würde für einen tatsächlich geografischen Ort, der sich in Israel befand. Gehenna, das war der Ort, wo ganz früher, zur Zeit der Richter meine ich, also als es das Israel, so wie es damals bei Jesu Zeit war, noch nicht gab, wo es noch keinen König gab, vielleicht auch etwas später, als es schon die Propheten und die ersten Könige gab, das weiß ich gerade nicht, aber da gab es diesen Ort, bei Jerusalem, glaube ich, nicht weit, da wurden zum Beispiel, das war das Tal des Horrors oder des Schreckens, da wurden unter anderem Kinder verbrannt als Opferung für fremde Götter. Unvorstellbar. Da wurden dann aber auch irgendwelche Tierkadaver verbrannt. Das war so ein Ort, wo Feuer war und kein gutes Feuer. Und jeder, der diesen Ort kannte oder mal davon gehört hatte oder wusste, das ist ein Ort, an dem man nicht unbedingt gerne geht, da ist Unreinheit, da ist Tod, da ist, das ist schrecklich, da will man nicht hin. Dieses Wort benutzt Jesus hier. Ja? Und das war wahrscheinlich, also das Wort allein schaffte ein Unbehagen. Heute wird es eigentlich in der Regel mit Höllenfeuer übersetzt, also das Wort Hölle ist eigentlich ein Synonym dafür, das Höllenfeuer. Und Jesus sagt hier, wer zu seinem Bruder sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Die Strafe dafür kommt dem höllischen Feuer gleich. Und das Strafmaß, das er hier ansetzt für Dinge, die eigentlich völlig normal sind, ist unfassbar hoch. Die Empörung, die sich bei den Menschen damals regte, kann man förmlich spüren. Wie Jesus, hallo, sag mal. Du willst uns sagen, dass wir in die Hölle kommen, nur weil wir jemanden als Narr bezeichnen oder als Dummkopf oder als Spinner? Du willst uns sagen, dass wir sterben werden, nur weil wir irgendwas Negatives gedacht haben oder gefühlt haben oder wie auch immer? Und jeder tut ja mal Unrecht. Hallo? Willst du uns das wirklich sagen? Und wir sind heute nicht anders. Wir denken genauso. Das ist doch normal. Hallo? Was ist dabei? Was ist schon dabei? Das kommt uns so leicht von den Lippen. Und in Jakobus 1, Vers 9 und Vers 19 heißt es, seid langsam zum Zorn, denn der Zorn des Mannes vollbringt nicht die Gerechtigkeit, die Gott vorgesehen hat, oder die Gerechtigkeit Gottes. Unser Zorn, egal aus welchem Grund oder welche Ursache wir für unseren Zorn haben, und es gibt verschiedene Gründe, es gibt durchaus verschiedene Gründe. Hier, was Jesus beschreibt, das ist ein Zorn, der unberechtigterweise da ist oder der aus einer bestimmten Position von oben herab auf andere trifft. Eine Unzufriedenheit, eine Wut auf andere Menschen, zu der wir nicht berechtigt sind. Aber jegliche Form des menschlichen Zorns, sagt Jakobus hier, und er verallgemeinert das, zürnt nicht oder seid langsam zum Zorn. Mäßigt euch mit den negativen Gefühlen. Wartet ab, gebt euch Zeit. Denn der Zorn des Menschen vollbringt nicht die Gerechtigkeit Gottes. Und wenn wir zürnen, ich meine, ganz ehrlich, wenn wir wütend sind auf jemanden, gerade in dem Moment, ist es extrem schwer, sich zurückzuhalten erst einmal. Und fast immer, wenn man zürnt, denkt man auch, dass man Recht hat, oder? Man denkt, es ist richtig, was ich tue, denn der andere hat es ja verdient. Das Gefühl, wütend zu sein oder das Gefühl, zornig zu sein, ist, das kommt doch auch oft aus dem Gefühl heraus, ich liege im Recht. Was ich denke, ist richtig und was der andere denkt, ist falsch. Jakobus sagt, seid langsam. Denn der Zorn des Menschen, der Zorn des Mannes, des Menschen, vollbringt nicht die Gerechtigkeit Gottes. Oder in Epheser 4, Vers 26. Wenn ihr zürnt, sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht untergehen über eurem Zorn. Hier haben wir die, sage ich mal, die andere Art von Zorn, oder das schließt eine andere Art von Zorn mit ein, die man haben kann. Es wird sogar damit übersetzt, zürnt, tut es, aber sündigt nicht. Und wenn ihr zürnt, dann sorgt dafür, dass ihr den Zorn schnell loswerdet. Lasst die Sonne nicht untergehen. Wartet nicht bis zum nächsten Tag. Klärt das. Seid langsam mit dem Zürnen, und wenn ihr zürnt, dann sorgt dafür, dass ihr darin nicht verharrt, dass ihr darin nicht bleibt in dem Zorn. Zürnen kann sogar manchmal gut sein. Das lesen wir jetzt nicht aus dieser Bibelstelle in Matthäus. Aber Zürnen kann gut sein. Warum? Zürnen kann uns, ich sag mal so, andersrum, es ist manchmal schlimmer, nicht zu zürnen, als zu zürnen. Warum? Weil wir mit unserem Zürnen oft erst anfangen, ehrlich zu sein mit uns selbst und mit Gott. Wenn ich meinen Zorn unterdrücke oder mein Bösesein, meine Wut unterdrücke und denke, ach, bloß nicht wütend sein, du sollst ja nicht, du darfst ja nicht, und es dann schaffe, irgendwie mich zu beruhigen, habe ich vielleicht die Symptome gedeckelt. Ich habe mich beherrscht, ich habe mich zusammengerissen. Aber die Wurzel dafür, die Ursache dafür, warum Zorn da ist, die werde ich nicht erreichen, weil sie mir egal ist. Mir ist wichtig, dass mein Zorn nicht ausbricht. Mir ist wichtig, dass ich vielleicht mein Gesicht vor anderen Menschen nicht verliere. Dass ich mir selbst nicht eingestehen muss, ich habe ein Problem. Zorn kann uns helfen, ehrlich zu uns selbst zu werden und zu Gott. Und das ist, was Gott viel lieber hat als ein augenscheinlich frommes Leben. Gott will viel lieber, dass wir mit den Dingen, die unser Herz füllen, die Gründe, die Wurzeln für unser Herz, da will Gott uns helfen. Und Zürnen kann deshalb wichtig sein, dass wir erst richtig anfangen zu sehen, wer wir sind, oder ehrlich werden mit uns selbst. Doch die Lösung des Problems ist der Zorn nicht. Zumindest der menschliche Zorn nicht. Warum hat Jesus ein solches Problem mit dem Zürnen oder mit dem Erniedrigen anderer Menschen durch unsere Worte oder durch unsere Gefühle? Und nochmal, wenn wir uns über jemanden aufregen, dann ist in dieser Beziehung, in der wir mit anderen stehen, kein Gleichgewicht. Richtig? Das Gleichgewicht wird gestört durch Formen der Wut, des Zorns, des Aufregens. So, und wo kein Gleichgewicht ist, das Bild von einer Waage, so eine altertümliche Waage, das Gleichgewicht wurde nur angezeigt, indem zwei Schalen auf gleicher Ebene waren. Und sobald das Gleichgewicht gestört war, war eine Waagschale höher als die andere. Und das ist ein gutes Bild. Sobald wir zürnen, sobald wir in ungerechter Weise uns über jemanden aufregen und ihn vielleicht abfällig betiteln, stellen wir uns auf eine andere Ebene als er. Wir sehen uns in dem Moment höher. Wir sehen uns nicht auf gleicher Ebene mit ihm. Wir erheben uns über den anderen. Wir erniedrigen den anderen. Wir schätzen ihn gering. Und damit hat Gott ein großes Problem. Warum? Warum hat Gott damit ein Problem? In dem Moment, wo ich den anderen abfällig bewerte, sage ich Gott, die Schöpfung, die du gemacht hast, das Geschöpf, das eigentlich mir gleich ist, weil es ein Mensch ist, weil ich mit ihm etwas gemeinsam habe, aber das Geschöpf, das du gemacht hast, ist weniger wert als ich. Und das, wir wissen aus der Schöpfungsgeschichte, dass Gott den Menschen geschaffen hat nach seinem eigenen Bilde. Das heißt, jeder Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen, ist ein Geschöpf Gottes, ist ein ewiges Wesen, hat eine ewige Seele. Und Gott hat diesen Menschen gewollt. Gott hat ihn gemacht. Und wir sagen, Gott, den du da gemacht hast, die Person, die ist wirklich wenig oder gar nichts wert. Und das ist eine Riesenanmaßung. Das ist die Perspektive, die Jesus hier anlegt. In Jakobus 3, Vers 9 lesen wir das. Da steht, mit der Zunge loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bilde Gottes gemacht sind. Aus demselben Mund geht hervor Loben und Fluchen. Das soll nicht sein, meine Brüder. Mit dem Mund, mit dem wir Gott loben, verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Und im Prinzip sagt Jesus hier, die Ursache, das eigentliche Problem ist nicht das Töten. Das eigentliche Problem ist nicht, dass du jemanden erstichst, dass du das Blut von anderen Menschen vergießt. Das ist nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem liegt viel, viel tiefer. Das eigentliche Problem haben wir alle. Keiner weiß, dass er, oder keiner kann sagen, dass er in dieser Sache mit den Gefühlen und mit den unterschwelligen Regungen und Bewegungen in unserem Herzen, die aus schlechten Motiven herauskommen, dass er damit keine Probleme hat. Und jedes Mal, wenn wir wütend sind in ungerechter Weise über einen Menschen oder über und in der ist es nicht so, dass denen, die uns am nächsten sind, oft am meisten von uns abkriegen? Das ist leider so. Da nehme ich mich voll mit ein. Die Zündschnur bei den, das sagte letztens hier einer, bei den eigenen Leuten, bei den eigenen Familienmitgliedern, Kindern ist die Zündschnur oft am kürzesten. Das ist leider so. Das liegt daran, dass wir da ziemlich ungefiltert sind. Dass die Grenze viel schneller überschritten wird, weil wir viel näher dran sind. Im Nahkampf kriegt man oft viel mehr ab, als wenn man auf Distanz kämpft. Und das zeigt unser Herz. Und in den weiteren Versen geht Jesus auf die Beziehung ein zwischen den Menschen. Es geht erstmal darum, dass den Maßstab anzulegen, und dann geht es um die Beziehung zu den Menschen. Ja, was tun wir denn, wenn wir im Unfrieden sind? Und Jesus sagt, es ist so wichtig, das lesen wir dann in den nächsten Versen, es ist so wichtig, Beziehungen herzustellen, Frieden zu schaffen, dass du sogar die allerheiligste Anbetung Gottes dafür unterbrechen solltest. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und dich dort erinnerst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe vor dem Altar und gehe zuvor und versöhne dich mit deinem Bruder. Und das ist eigentlich die positive Sache, die Jesus hier reinbringt. Dort, wo Unfrieden ist, dort, wo zerstörte Beziehungen sind, schaffe Frieden. Tu etwas. Wenn du daran glaubst, dass Gott diese Dinge sieht, dass Gott diese Dinge wichtig sind, die in deinem Herzen sind, dann wirst du etwas tun, um sie zu vermeiden oder um sie wiederherzustellen. Schaffe Frieden. Gehe hin, unterbrich dein Gebet, deine Anbetung, deinen Gottesdienst, weil es gibt etwas Wichtigeres. Es ist sogar sehr eilig. Gehe hin und versöhne dich. Und hier geht es weniger darum, dass du jemandem etwas Böses getan hast, dass dir jemand etwas Böses getan hat. Ja, das ist ja auch ein, also das kann ja auch von der anderen Seite kommen. Hier geht es vielmehr darum, gibt es da jemanden, dem du negativ gegenüberstehst, dem du etwas Böses getan hast, wo du dafür verantwortlich bist, dass die Beziehung gestört ist? Wenn ja, gehe und klär es. Und dann komme und opfere deine Gabe. Dann bleib nicht in dem Zustand, ja, sondern komm wieder zu Jesus, komm wieder zu Gott und bring deine Gabe. Und weiter geht es um den, da gehe ich jetzt mal nicht so genau drauf ein, aber ich möchte zum Abschluss kommen, und zwar ist der Maßstab, den Gott hier anlegt, ein sehr, sehr hoher. Das habe ich eingangs gesagt. Und wir können diese Gerechtigkeit nicht erfüllen. Jeder von uns wird früher oder später merken, wenn er darauf achtet, dass wir alle ein Problem damit haben. Und hier kommt Jesus ins Spiel. Wenn euch das überführt und wenn jetzt jemand gedacht hat, oh Mann, eigentlich, ja, das stimmt. Und ich glaube, wenn wir ehrlich sind, könnte jeder etwas finden, wo er sagt, ja, ich bin überführt. Das stimmt, ich hab damit ein Problem und ich nehme mich da vollkommen mit rein. Wenn euch das überführt und ihr denkt, ey, ich muss mich bessern. Ich muss meine Emotionen unter Kontrolle halten. Irgendwas muss ich tun, damit ich nicht mehr wütend bin, damit ich nicht mehr Menschen durch meine Worte und durch meine Taten erniedrige. Wenn ihr das gerade denkt, dann seid ihr voll in die Falle getappt. Dann seid ihr genau da, wo ihr nicht weiterkommen werdet, zumindest auf lange Sicht gesehen. Denn das haben sich Menschen über alle Generationen vorgenommen. Und die Juden, zu denen Jesus spricht, wahrscheinlich viel, viel mehr als wir, wenn sie fromm waren. Ich werde alles Mögliche tun, um das zu vermeiden. Ich werde mich bemühen. Ich werde mich nicht aufregen. Ich werde meine Zunge hüten. Ich werde und so weiter. Ich will das. Unser Herz ist verdorben. Aus unserem Herzen kommen alle möglichen Dinge hervor. Die Grundeinstellung unseres Herzens ist nicht gut. Und hier kommt Jesus rein. Jesus nennt eine Reihe von Strafen und von Dingen, die Menschen eigentlich erleiden müssten. Und jeder von uns kann sich an diesen Platz stellen. Jeder von uns könnte, wenn er vor Gott stände, erwarten, verurteilt zu werden. Gesteinigt zu werden, das gerechte Urteil zu empfangen. Weil wenn wir nach dem Maßstab bemessen werden, dann haben wir alle ein Riesenproblem. Alle. Und hier kommt Jesus rein. Jesus war vor dem Hohen Rat. Richtig? Jesus erlebte das höllische Feuer. Richtig? Jesus wurde angeklagt. Jesus hat alle diese Strafen durchlaufen. Jesus hat genau das erlebt und durchgemacht, was jeder von uns durchmachen müsste. Jesus war der, der für uns zur Sünde wurde, damit wir zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wir haben vorhin gehört, der Zorn des Menschen vollbringt nicht, des Mannes vollbringt nicht die Gerechtigkeit Gottes. Mit unserem Zorn werden wir die Ziele, die vor Gott gelten, nicht erreichen. Vor allem mit ungerechtem Zorn nicht. Aber Jesus hat sie erreicht. Jesus ist an unsere Stelle getreten. Jesus hat all das erlitten und ertragen, damit wir davon frei werden. Und wenn wir anfangen, das zu glauben, wenn wir anfangen zu glauben, dass Jesus das Leben gelebt hat, das ich eigentlich leben müsste, und dass Jesus den Tod und die Strafe erlitten hat, die ich eigentlich bekommen müsste, dann kommen wir plötzlich an einen ganz anderen Ort. Dann fangen wir an, uns mit ihm zu identifizieren. Er ist meine Gerechtigkeit. Er wurde für uns zur Weisheit und zur Gerechtigkeit. Und anstatt meinen Glauben auf mich zu projizieren, ich muss, ich will, ich werde mich zügeln, ich werde es schaffen. Ich projiziere, wenn ich das denke und glaube, meinen Glauben immer noch auf mich. Und ich werde scheitern. Ich werde scheitern. Wenn ich meinen Glauben auf Jesus projiziere und anfange, mich mit ihm zu identifizieren und weiß, meine Unzulänglichkeit, meine Fehler und all das, was ich sogar unbemerkt von mir gebe, dafür hat er die Strafe getragen. Und wenn ich das weiß, wenn ich das anfange zu glauben, Leute, dann fällt es mir sehr, sehr schwer, mich auf eine höhere Ebene zu stellen wie jemand anders, richtig? Dann weiß ich, ich bin nicht anders wie jeder andere Mensch. Ich bin kein Stück besser. Ich weiß nur, dass jemand dafür bezahlt hat, was ich getan habe. Und dieser Glaube, der, mit dem du dich identifizierst mit Jesus, dieser Glaube wird Taten hervorbringen. In Jakobus heißt es, der Glaube ohne Werke ist tot. Aber wenn ich anfange zu glauben, dass Jesus meine Identität ist, dass er die Strafe für meinen Zorn bekommen hat und ich mich mit ihm identifiziere, weil er Gerechtigkeit bewirkt hat, weil er das Leben gelebt hat auf der Erde ohne Zorn, ohne ungerechten Zorn, dann wird dieser Glaube in mir Taten hervorbringen. Der Heilige Geist in mir wird Taten hervorbringen. Und dazu ermutige ich euch alle. Lasst uns unser Glaube nicht auf uns beziehen, denn der Maßstab ist viel zu hoch. Wir alle sind schuldig. Wir alle tun und sagen Dinge, die andere geringschätzen. Lasst uns unseren Glauben auf Jesus projizieren und seine Vergebung in Anspruch nehmen und sein Leben, seinen Geist in uns wirksam werden lassen, indem wir daran glauben, dass er es tut, dass er in uns lebt, weil wir uns mit ihm identifizieren. Ich fordere euch auf, das wirklich zu tun, wirklich daran zu denken und Jesus zu sehen in diesem ganzen Thema. Und dann wird Versöhnung kommen. Versöhnung mit uns selbst und Versöhnung mit unseren Mitmenschen. Amen.